Liebe Freunde, ich möchte gerne einsteigen in meine Predigt mit einer Begebenheit aus meinem eigenen Leben. In meiner Zeit als Prediger der Stadtmission Wolfsburg habe ich eine Fortbildung absolviert und es gehörte dazu, in den unterschiedlichen Modulteilen Referate zu halten. Sowas mache ich gern, das bereitet mir Freude. Also bin ich eines Tages in die Nähe von Hamburg gereist, um mal wieder an solch einem Kurs teilzunehmen und mein Referat vorzutragen. Die Anreise war kompliziert. Das Tagungshaus lag in einem Waldstück mitten in der Pampa und war nur schwer zu erreichen. Zusätzlich war ich ziemlich knapp dran. Die Deutsche Bahn hatte mal wieder reichlich Verspätung und ich war angespannt. Jetzt musste alles wie am Schnürchen gehen, sonst würde ich zu spät kommen und ich hasse es, zu spät zu kommen. Das letzte Stück musste ich mit dem Bus zurücklegen und ihr ahnt es, er kam nicht. Ja? Voller Nervosität stand ich an der Bushaltestelle, lief auf und ab und starrte ständig auf die Uhr. Nur Geduld, sagte plötzlich ein älterer Herr, der offenbar auch auf den Bus wartete. Der kommt gleich. Der hat manchmal ein bisschen Verspätung. Der soll aber jetzt kommen, war meine etwas genervte Antwort. Ich war extrem hippelig, extrem angespannt und irgendwann war bei mir der Geduldsfaden gerissen. Ich habe mir erstmals in meinem Leben ein Taxi gegönnt. Der Koffer war verstaut, ich saß im Taxi und exakt in dem Moment, in dem es losfuhr, bog der Bus um die Ecke. So ein Mist, dachte ich mir. Wäre ich doch ein bisschen entspannter und geduldiger geblieben, hätte ich ein bisschen mehr gewartet, dann hätte ich mir die 15 Euro für das Taxi sparen können. Nun ja, Pech gehabt. Liebe Freunde, wir haben es eben schon in der Moderation gehört, warten. Darum geht es heute in diesem Gottesdienst um Warten und um Geduld. Und ich lese den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Jakobus 5, die Verse 7 und 8. Und auch da geht es unter anderem um Gärtner. Da schreibt Jakobus, der leibliche Bruder Jesu, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Es geht in unserem Text, liebe Freunde, um Geduld, aber nicht allgemein um Geduld, so nach dem Motto, geduldig auf den Bus warten, sondern im Blick auf das Kommen des Herrn, auf das Kommen von Jesus Christus. Wir leben ja in der Adventszeit und Kommen ist das zentrale Thema der Adventszeit. Ja? Advent, das Wort Advent kommt ja von dem lateinischen Wort advenire, ankommen. Advent ist also Ankunft. Und wir Christen bedenken dieses Thema in zwei Aspekten. Einerseits natürlich die Ankunft von Jesus Christus an Weihnachten, wie er als Baby im ärmlichen Stall von Bethlehem geboren wurde. Und diese Bedeutung haben wir meistens vor Augen. Wir leben in der Vorweihnachtszeit, wir gehen auf die Festtage zu, planen, kaufen, schmücken. Wir freuen uns auf den Augenblick, wenn der Weihnachtsbaum leuchtet. Vor allem freuen wir uns, wie die Augen unserer Kinder und Enkel leuchten, wenn sie ihre Geschenke auspacken. Also Advent und Weihnachten, das gehört zusammen, klar. Jesus kommt als kleines Kind in diese Welt. Der andere Aspekt aber ist genauso wichtig, aber den haben wir nur selten im Blick. Nämlich das Kommen von Jesus Christus am Ende der Zeit. Dabei ist das eine ganz zentrale Überzeugung des Glaubens, dass Jesus Christus am Ende der Weltzeit wiederkommt. Und wir haben es eben in der Lesung gehört, wie Jesus selbst von seinem Kommen spricht. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird das anders sein als an Weihnachten. Nicht klein, schwach und ärmlich, sondern groß, majestätisch, herrlich, gewaltig und für alle Welt sichtbar. Dann werden alle sehen, wer der Herr ist und alle Knie werden sich beugen. Diese Überzeugung ist so wichtig, dass sie es ins Glaubensbekenntnis geschafft hat. Ne? Im Glaubensbekenntnis stehen ja wirklich nur die Essentials, das wirklich Wichtige. Und da heißt es, von dort, vom Himmel, wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, darum geht es, wenn Jesus Christus wiederkommt. Er wird alles zurechtbringen. Er wird Gerechtigkeit durchsetzen und er wird auch uns Menschen zur Verantwortung ziehen. Und dann wird er Gottes neue Welt aufrichten. Einen Ort, wo wir endlich in Ewigkeit zu Hause sind. Wo es weder Tod noch Tränen, weder Schmerz noch Leid noch Verzweiflung geben wird. Die ersten Christen waren überzeugt, dass diese Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Sie waren sich sicher, das kann sich nur noch um wenige Monate oder Jahre handeln, darum los, keine Zeit verlieren. Evangelisation ist angesagt, alle Menschen sollen doch die frohe Botschaft von Jesus Christus hören. Liebe Freunde, das Tempo der Mission ist nur dadurch zu erklären, weil die Menschen überzeugt waren, ein Paulus, ein Petrus, Jesus kommt bald. Wir haben nicht viel Zeit. Tja. Aber irgendwann merkte die junge Kirche, nee, der kommt so schnell nicht wieder. Generation über Generation lebte und starb, aber von Jesus keine Spur. Und wenn wir im 2. Petrusbrief lesen oder im 1. Thessalonicher Brief, wie viel Mühe Petrus und Paulus hatten, in den ersten Gemeinden das irgendwie zu thematisieren. Was das bedeutet, dass er noch nicht kommt. Und bis heute ist es ja so. 2000 Jahre lang wartet schon die Kirche auf Jesus und noch ist er nicht da. Jakobus hat in unserem Predigttext dieses Kommen Jesu vor Augen und ermahnt uns zur Geduld. Dabei habe ich mir gedacht, während der Vorbereitung Geduld braucht man doch eigentlich nur, wenn man etwas kaum abwarten kann. Wenn man sich total auf etwas freut, dann wird man ungeduldig. Ob es nun die Geschenke sind an Weihnachten oder die Pflanze, die wächst, warum auch immer. Wenn ich etwas sehen will, wenn ich etwas erwarte, dann werde ich schon mal ungeduldig. Für die Kinder hat man den Adventskalender entwickelt, jeden Tag ein Türchen, dann fällt das Warten ein bisschen leicht. Geduld braucht man, wenn man etwas heiß herbeisehnt. Aber mal ehrlich, ist das mit der Wiederkunft Jesu auch so, dass wir sie kaum noch abwarten können? Oder ist es eher so, dass wir es uns gut hier eingerichtet haben und das oft überhaupt nicht im Blick ist? Um dieser Frage auf die Spur zu kommen, möchte ich uns gern mal ein paar Beispiele zum Thema Warten vor Augen führen. Warten kann positiv sein, warten kann negativ sein oder neutral. Und die entscheidende Frage lautet, wie ist meine Beziehung zu dem, der da kommt? Drei Beispiele. Erstens, ich sitze im Wartezimmer und warte auf den Zahnarzt. Wer von euch geht gern zum Zahnarzt? Ja, eben. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist überschaubar. Wer hat so richtig Angst vom Zahnarzt? Wer outet sich? Ah doch, da gibt's ein paar, die ehrlich sind doch nett. Das ist eine heikle Sache. Stellt euch vor, ihr sitzt beim Zahnarzt im Wartezimmer und auf euch wartet eine Wurzelbehandlung. Eine Wurzelbehandlung ist eine ganz fiese Angelegenheit, wer das noch nicht erleben musste. Und ihr wartet darauf, dass er euch reinruft. So, ihr wisst natürlich, diese Behandlung ist nötig, aber man ist natürlich angespannt. Vielleicht nicht ängstlich, vielleicht schon, aber angespannt und will, dass es endlich vorübergeht. Ja? Warten ist hier mit einem negativen Gefühl verbunden. Man wartet in Anspannung, in Sorge, in Angst vor dem Zahnarzt. Das zweite Beispiel. Ich warte darauf, dass meine Jungs mich besuchen. An diesem Wochenende ist zum Beispiel Jakob da. Mein Lieber, herzlich willkommen. Ich grüße dich im Martin-Luther-Haus hier im Gottesdienst. Und wenn ich auf meine Jungs warte, das ist natürlich ein anderes Warten, als wenn ich im Wartezimmer auf den Zahnarzt warte. Ne? An Weihnachten kommt vielleicht sogar noch der Johannes dazu und dieses Warten ist Vorfreude. Vorfreude, weil ich meine Jungs lieb habe, weil ich sie toll finde, weil ich gerne Zeit mit ihnen verbringe. Das kann ich kaum abwarten, da zähle ich die Tage, bis sie wiederkommen. Dieses Warten ist ganz anders als das beim Zahnarzt, es ist mit Vorfreude verbunden. Drittes Beispiel. Ein neuer Nachbar zieht ein. Ich warte auf ihn, weil ich ihm die Schlüssel überreichen will. Ich kenne ihn noch nicht, ich weiß noch nichts über ihn. Da herrscht keine Vorfreude auf den neuen Nachbarn, da herrscht auch keine Angst. Meine Gefühle sind einfach neutral. Ich bin vielleicht ein bisschen neugierig, das war's dann aber auch, ja? Also, in allen drei Beispielen, Zahnarzt, meine Jungs oder der Nachbar, geht es um die Frage nach der Beziehung. Wie ist meine Beziehung zu dem, der da kommt? Welche Gefühle verbinde ich mit dem, der da kommt? Dementsprechend wird es um Angst gehen oder um Vorfreude, um Geduld oder weniger Geduld. Und jetzt frage ich euch, wie ist das mit dem Kommen von Jesus? Ist er für dich wie der Zahnarzt, vor dem du eher Angst hast und angespannt bist? Ist er wie der unbekannte Nachbar, zu dem du eher ein neutrales Verhältnis hast? Oder ist Jesus für dich wie das Kind, das wir kennen und lieb haben und auf dessen Kommen wir uns freuen? Es ist die Schlüsselfrage an diesem Sonntag, liebe Freunde. Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Kennst du Jesus? Bist du ihm vertraut? Oder sind deine Gefühle ihm gegenüber eher reserviert oder sogar durch Skepsis bestimmt? Kennst du Jesus? Bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, kann man Jesus überhaupt kennen? Oder ist es nicht vermessen, das zu sagen? Zunächst stimmt es schon, Jesus Christus oder auch Gott ist so viel größer und weiter als unser Denken, auch als unser Glaube und auf jeden Fall als unsere Frömmigkeit. Ja, wir können Jesus Christus nicht in evangelischen Glauben pressen, in pietistischen Glauben pressen. Jesus Christus ist größer und weiter und Gott ist immer auch ein Geheimnis. Wir können doch Gott nicht in den Griff nehmen, wir können Gott nicht in ein Raster pressen oder in eine Schublade stecken. Was wäre das für ein Gott, den wir im Griff hätten? Oh nein, Gott ist und bleibt ein Geheimnis. Und doch gilt gleichzeitig, ja, man kann Jesus kennenlernen. Denn er ist lebendig, er ist ein Gegenüber, er ist ein Du, er will mit uns per Du sein. Und seit 2000 Jahren machen Menschen die Erfahrung, wenn wir uns auf die alten heiligen Texte der Bibel einlassen, wenn wir den verschiedenen Jesusgeschichten nachgehen, dann bekommen wir ein Gespür, wer Jesus war. Wir bekommen ein Gespür, wer er heute noch ist. Wir bekommen ein Gespür, eine Ahnung, welche Dinge ihm wichtig sind, was er über uns denkt, was er fühlt. Jesus hat Gefühle. Im Laufe der Jahre bekommt man ein Gespür und eine Ahnung von Jesus. Aber wirklich kennenlernt man ihn dann, wenn man sich auf eine Beziehung zu ihm einlässt. Wenn man eine Beziehung mit Jesus beginnt, wenn man im Gespräch mit ihm ist, wenn man auf ihn hört, wenn man das eigene Leben mit ihm teilt. Und meine Erfahrung ist, dann wächst eine Freundschaft. Eine Freundschaft, eine tiefe Freundschaft mit Jesus. Und dann stellt sich Freude ein. Ich freue mich über Jesus. Ich freue mich an Jesus. Und ich will euch gerne ein bisschen teilhaben lassen, warum ich mich so über Jesus freue. 5 kurze Gründe. Weil er mich so annimmt, wie ich bin. Er fordert keine Bedingungen für seine Liebe ein. Ich muss Jesus nicht erst beweisen, dass ich besonders fromm bin. Jesus liebt mich bedingungslos. 2. Jesus bleibt mir treu, auch wenn ich ihm mal untreu werde. Wenn ich ihn traurig mache durch mein Verhalten, wenn ich ihn loslasse, er hält mich fest. 3. Jesus ist immer da, auch in den dunklen Stunden. Und im Jahr 2020 gab es für mich sehr, sehr viele dunkle Stunden, wie in kaum einem Jahr zuvor. Und Jesus hat mir versprochen, Thorsten, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Und keiner kann dich aus meiner Hand reißen. Er ist immer da. 4. Jesus ist aber nicht zahm oder harmlos. Ja? Immer wieder stört er mich. Jesus nervt manchmal. Er rüttelt an meinem Herzen. Er hinterfragt meine Gedanken und Träume. Jesus fordert heraus. Aber ich brauche dieses kritische Gegenüber an ihm. Und 5. Jesus vergibt mir meine Schuld. Ohne seine Gnade wäre ich heute Morgen nicht hier. Wisst ihr, ich freue mich über diese Dinge und ich freue mich über Jesus und darum freue ich mich auch auf Jesus. Ihn zu sehen, vor ihm zu stehen, bei ihm zu sein alle Zeit. Ob es am Tag meines Todes ist, an dem er mich abholt und in seine Welt hinübergeleitet, oder wenn ich seinen großen Tag erleben sollte, wenn er hier ankommt, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, so wie eben gehört. Schließlich möchte ich noch kurz auf die Ermutigung des Jakobus eingehen, die er uns in seinem Predigttext mitgibt. Stärkt eure Herzen, sagt er. Wie werden unsere Herzen stark? Wie können wir denn Geduld lernen? Wann fällt denn Geduld leicht? Nach meiner Erfahrung fällt Geduld dann leicht, wenn der Ausgang einer Sache sicher ist und gewiss. Wenn man weiß, es ist definitiv so, dass es gut ausgeht, dann fällt es leichter zu warten und geduldig zu sein, als wenn es vollkommen offen ist, als wenn man nicht weiß, was kommt, wie es kommt, wer kommt. Ja? Und Jakobus führt eben aus der Landwirtschaft ein Beispiel an. Er sagt, siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und er ist dabei geduldig. Er ist geduldig, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Darum seid auch ihr geduldig. Was Jakobus sagt, ist klar. Ein Bauer kann entspannt warten, weil es kommt immer der Frühregen, der kommt im Oktober und der Spätregen in Israel kommt im März, April. Dass diese beiden Regenzeiten kommen, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und weil der Bauer das weiß, kann er gelassen und geduldig warten. Und so ist das auch mit der Wiederkunft von Jesus. Dass Jesus wiederkommt, ist so sicher wie das Amen in der Kirche, weil Gott es versprochen hat. Das steht auf unserem Schild für den diesjährigen Adventssonntag draußen vor unserem Stall. Was Gott verspricht, das hält er auch. Ich komme zum Schluss, meine Lieben, und möchte es nochmal auf den Punkt bringen. Wenn es um Freude geht, wenn es um Geduld geht, wenn es um unsere Zukunft geht, um den Himmel, um das ewige Leben, um unser Sterben, um die neue Welt Gottes und die Wiederkunft Jesu, dann gibt es eine zentrale Frage, die ich dir gern mit nach Hause geben möchte. Wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Kennst du ihn? Freust du dich an ihm, über ihn und auch auf ihn? Ich möchte dich in seinem Namen dazu einladen, diese Beziehung, diese Freundschaft zu suchen, durch Gebet, durch Lektüre der Bibel, durch Stille. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann bin ich gerne für dich da. Es gibt Menschen aus unserer Gemeinde, aus unserem Umfeld, die ich dabei begleite, die ich anleite, wie man Freunde Jesu werden kann. Das biete ich dir gerne an. Und diese Einladung gilt aber auch allen anderen, die schon seit vielen, vielen Jahren im Glauben stehen. Dass wir unsere Beziehung zu Jesus neu überdenken, dass wir ihn neu suchen, dass wir ihn neu entdecken, dass wir uns neu über ihn freuen und dann auch auf ihn freuen. Bei ihm können wir wahrhaft zu Hause sein. Amen.